Letzt hat mich Anna gefragt, was sich denn bei mir so verändert hat im Blick aufs Evangelium. Das hat sie deswegen gefragt, weil als ich studiert habe, da habe ich irgendwie angefangen, viel mehr vom Evangelium zu reden wie davor. Davor war das für mich einfach so ein gemachtes Ding. Aber da habe ich so Leute kennengelernt, die hatten einen ganz anderen Glaubensstil wie ich. Also wir hatten da auch so Wochen teilweise, so Wochenseminare. Und war gar nicht meine Welt so vom Stil her. Aber was mich von Anfang an fasziniert hat, war, wie die über das Evangelium und wie die über Jesus und wie die über das Kreuz reden. Und als mich Anna das letzte gefragt hat, muss ich so nachdenken, ich fand es gar nicht so leicht, was sich denn eigentlich verändert hat bei der Auseinandersetzung. Weil eigentlich, glaube ich, im Kern haben sich nur Größenverhältnisse verändert. Das heißt, heute Abend werde ich euch alle möglichen Dinge sagen und verschiedene Wörter gebrauchen. Und die allermeisten von euch haben ganz vieles davon schon gehört. Aber eine ganz entscheidende Frage ist, welchen Stellenwert, welche Größe hat was in unserem Leben? Es ist ja nämlich auch clever, Dinge, die eigentlich wichtig sind, als unwichtiger erscheinen zu lassen, wenn man euch verwirren will oder mich. Genauso andersrum. Und ich bete dafür, dass Gott den Abend, aber auch die Tage dafür gebraucht, uns ein bisschen mehr wieder da reinzuführen in den Schatz. Was ist groß? Was ist er? Wie sind wir? Was heißt Evangelium? Was steckt da drin? Glaubt mir, wenn ihr hier sitzt und denkt so, ja, es ist basic jetzt die Tage. Nee, ist gar nicht basic. Es ist unfassbar, was für ein Schatz und was für eine Tiefe da drin liegt. Und keiner von uns hier drin ist am Ende von dem, was entdeckbar ist in dieser frohen Botschaft Gottes. Ein paar von euch können vielleicht die Basics vom Evangelium ganz gut nennen, aber die Tiefe, die da drin steckt, da ist für jeden von uns unfassbar viel Schatz da. Und ich bete, dass Gott uns dafür die Augen aufmacht und lade euch ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir jetzt, dass wir über dich nachdenken, von dir hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt unter uns wirkst, durch deinen Geist uns die Augen öffnest, uns in Wahrheit leitest, uns tiefer reinführst, auch in dein Geheimnis. Ich preis dich, mein König, ich danke dir, dass ich dich haben darf und dass wir gemeinsam in diesen Tagen mit dir hier so einen Raum haben. Amen. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das hat Petrus gesagt in der Kennenlernphase mit Jesus. Petrus ist so mit ihm mitgegangen, war ein wichtiger Jünger, Schüler von Jesus. Und er sagt, in der Kennenlernphase, als er so ein bisschen mehr checkt, wer Jesus ist, sagt er, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist jemand, der hat Veränderung, der weiß, dass er Veränderung eigentlich nötig hätte. Und in dem Moment merkt er es. Und mich würde mal interessieren, gerne mit Handzeichen, hast du Veränderung nötig? Und dann würde mich noch interessieren, würdest du sagen, du kennst einen Christen oder eine Christin, die Veränderung nötig hat? Also bei fast allem haben wir 100% Zustimmung und damit sind wir schon voll drin in den Fragen rund um Veränderung. Ich würde sagen, ich kenne ganz besonderen Christen, der sagt, er hat Veränderung nötig, und zwar Paulus. Er schreibt nämlich im Römerbrief, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Der wusste, dass Veränderung nötig war. Jetzt wird es einen Tick persönlicher. In welchen Bereichen hast du denn Veränderung nötig? Oder wir machen es von mir aus auch allgemeiner, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh auch. In welchen Bereichen haben so Christen insgesamt, was würdet ihr sagen, Veränderung nötig? Vielleicht, ihr habt euch ja alle gemeldet, dass ihr irgendeinen Christen kennt, der Veränderung nötig hätte. Dann würde mich ja mal interessieren, wo hat er denn oder die denn Veränderung nötig? Mal ein bisschen raus damit. In welchen Bereichen ist so Veränderung nötig? Bei anderen oder bei euch? Wie?
Geduld.
Mhm.
Vertrauen.
Mhm.
Priorität.
Mhm.
Beziehung.
Mhm.
Stolz.
Mhm. Ja, vor euch Gottesbild war das, falls ihr den Doppler nicht gehört habt. Mhm. Denke ich bei dir auch immer, Konzi. Und noch? Okay, ich glaube, wir können noch eine Weile weitermachen. Wir bleiben in so prinzipielleren Gegenden. Man könnte natürlich auch konkreter, noch in konkretere Felder und so reingehen. Welt der Gedanken würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Und ganz viele, ihr kennt ja eure Bereiche, warum ihr euch auch gemeldet habt, wo ihr Veränderungen nötig habt. Aber spannend an der Frage, finde ich, habe ich mich im nächsten Schritt mal noch gefragt, warum hält man eigentlich Veränderungen für nötig beziehungsweise für unnötig? Also wann sage ich von mir, ich habe Veränderungen nötig? Und ich denke, das ist eigentlich ganz einfach, entweder ich entspreche nicht meinem gewählten Anspruch, also den Anspruch, das Ideal, das ich so für mein Leben gewählt habe, mag vielleicht bei dir biblisch-christlich sein, könnte auch ganz anders sein. Und wenn du dem nicht entsprichst, dann hast du den Eindruck, okay, so sollte ich eigentlich sein, so bin ich aber, also ist Veränderung nötig. Und wenn jemand aber andersrum seinem gewählten Ideal entspricht, dann seinem gewählten Anspruch entspricht, dann ist Veränderung eher unnötig. Und das heißt, irgendwo, wenn du sagst, für dich ist Veränderung nötig, hast du vermutlich irgendwo ein Ideal, dem du nicht entsprichst in dir drin. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber an der Stelle fragen wir uns erstmal, was braucht's, dass Veränderung geschieht? Und jetzt kannst du natürlich einfach clever sein und du liest den Titel der Freizeit oder so. Dann kannst du die klassische Antwort Jesus raushauen oder das englische Good News, gute Nachricht, also Evangelium. Ist klar, eine offensichtliche Antwort. Aber das haben wir zwar vielleicht schon oft gehört und irgendwo auch verinnerlicht, aber ich glaube, wenn du und ich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dann würdest du vielleicht auch sagen, ich weiß es eigentlich nicht so richtig, weil sich gar nicht so viel ändert in deinem Leben, wie du es gerne hättest. Du kennst zwar die theoretisch richtigen Antworten, du weißt irgendwie Jesus, irgendwie Vertrauen, irgendwie im Glauben unterwegs sein und so weiter. Aber irgendwie bist du immer mal wieder so ernüchtert von deinem ganz konkreten Leben. Und dann denkst du vielleicht so, hey, was ich schon oft gelernt und vielleicht auch, worum ich schon oft gebetet habe, wo ich eigentlich theoretisch drauf vertraue, aber es funktioniert halt einfach nicht, es ändert sich gar nicht so. Wie ich denke, dass es gut wäre, wie andere denken, dass es gut war, so wie ich die Bibel verstehe, wie es gut wäre. Manchmal, und manchmal in besonderen Phasen, in so einer Phase wie hier, verändert sich plötzlich in 4 Tagen ziemlich viel und 4 Tage später verändert sich wieder alles zurück oder wie auch immer. Hä? Es gab Zeiten in meinem Leben, da hat mich dieser Zustand nahezu zerrissen. Dieser Zustand, ich will doch eigentlich so sein. Und ich glaube, dass es auch Gott will, dass ich so bin. Aber ich bin so nicht. Und dann höre ich eine Predigt und dann höre ich, lebe einfach in Christus. Und ich denke so, ja, alles klar, ich vertraue darauf, aber irgendwie, es funktioniert trotzdem nicht. Und es kann richtig übel sein. Und in dieser Zeit habe ich versucht, meine Willenskraft sozusagen zu glauben und Jesus nachzufolgen, ins Unermessliche zu pushen. Der Höhepunkt war, das war für Anna eine üble Zeit, dass ich mir einen Wecker gestellt habe, weil ein Kampf war, ich kam morgens nie aus dem Bett, wann ich sollte. So, habe ich mir selber einen Wecker aufgenommen und mich sozusagen am Morgen angeschrien, warum ich jetzt aufstehen soll. Das Problem war, das war so ungefähr 4,5 Tage richtig gut und ab dann war ich dagegen auch abgehärtet und dann lief es halt so 2 Minuten in Dauerschleife immer wieder. Total unangenehm. Selbst mit dem Drandenken schon unangenehm, aber es war so ein Zeichen dafür, ich wollte so einen Einhebel, den ich dachte, war so, ja, Willenskraft hoch. Dann wird es schon irgendwie. Aber war irgendwie nicht so. Vielleicht gibt es bei dir aber auch nicht so viel Veränderung, weil du eher so das Gegenteil bist, nämlich du bist so ein Verdränger. also irgendwie schon theoretisch mit Jesus unterwegs, aber immer wenn du mal irgendwo angesprochen wirst auf einen Punkt und du mal denkst, ah ja, stimmt eigentlich, dann bist du einfach so ein guter Verdränger. Manche Leute sind unfassbar gute Verdränger. Ich bin eher die andere Seite vom Pferd. So, du denkst eigentlich, oh ja, da sollte ich dran. Nächsten Liebe wäre eigentlich mal ein Arbeitsfeld. Und wie ich mit meinen Eltern umgehe, ist eigentlich auch nicht so cool. Aber du bist einfach mega gut da drin, das einfach wieder zu verdrängen. Dann verändert sich auch nicht so viel. Und natürlich, wenn wir einen Schritt weitergehen, natürlich ist es wahr, dass echte Veränderung durch das Evangelium geschieht, dass es dafür das Evangelium braucht. In Römer 1, Vers 16 lesen wir, das Evangelium ist Gottes Kraft. Also da bewegt sich was damit. Dynamik steckt da drin. Das bringt was in Bewegung. Und in Epheser 3, Vers 20 steht dieses Geheimnis, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Das ist doch unfassbar, was diese Stelle sagt. Gott ist mit seiner Kraft, also dem Evangelium, in dir am Werk, in einer Weise, wie du es dir noch nicht mal vorstellen kannst oder wie du es noch nicht mal erbitten kannst. Ist so, oh krass! Was ist da eigentlich in uns drin, wenn du Kind Gottes bist? Ist doch unfassbar. Und das braucht, damit Veränderung geschieht. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, ein Stück weit zu vertiefen, was Evangeliumsveränderung ist. Also, die Kraft des Evangeliums ist in unserem Werk. Das verstehe ich unter dem Wort Evangeliumsveränderung. Und um das ein bisschen tiefer zu verstehen, weil ich glaube, es ist manchmal tricky, wie wir das auf unser Leben anwenden, habe ich euch eine Tabelle mitgebracht. Und ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir uns mal fragen, wann verändert die Kraft des Evangeliums, wie verändert sie und was verändert sie eigentlich? Und beim Wann gibt es quasi was Vergangenes, was Gegenwärtiges im Hier und Jetzt und was Zukünftiges. Also, was das Evangelium in uns verändert in der Vergangenheit, damit ist gemeint die Gnade, die du erfahren hast, als du Kind Gottes wurdest. Da hat die Kraft des Evangeliums dich wiedergeboren zu einem neuen Menschen, zu einem Kind Gottes. Und es waren punktuellen Wirken Gottes, auch wenn du zu diesem Punkt vielleicht so prozessmäßig gekommen bist, ist an und für sich das ein abgeschlossenes Werk, das du vielleicht erfahren hast. Da wurde quasi die Beziehung mit Gott versöhnt. Und da hören wir auch viel drüber. Ja, ich wurde Kind Gottes und daraus kommt meine Identität, ist mein Fundament voll gut. Und das Zukünftige, also die Gnade, die mal auf uns wartet, da hören wir auch viel drüber und es ist auch nicht so schwer zu verstehen, dass ich irgendwann mal in den Himmel komme und da wird alles vollendet, da wird einfach alles gut sein, da wird es vollkommen schön sein, da wird die Beziehung mit Gott vollendet. Und auch das ist so ein punktuelles, machtvolles Wirken Gottes, was da auf uns zukommt. Und wenn wir jetzt aber drüber nachdenken, warum haben wir Evangeliumsveränderung so nötig, dann fällt uns das in den zwei genannten Punkten gerade, glaube ich, relativ leicht. Denn keiner von uns würde auf die Idee kommen, sich selbst irgendwie zum Kind Gottes zu machen. Zumindest nicht, wenn du Kind Gottes geworden bist, dann ist dir das irgendwann mal eingeleuchtet. Alles klar, das hat Gott mir geschenkt. Ich habe vielleicht ja gesagt, aber Gott hat es mir geschenkt. Das ist sein Werk an mir. So, ich habe auch nicht mitentschieden, dass Jesus ans Kreuz geht und für mich bezahlt. Ich habe das gar nicht in der Hand. Das ist so out of the box. Das ist so, ist gar nicht in meinem Machbarkeitsbereich. Und zukünftig gesehen ist auch so, also hier, wenn du sagst, ja, zukünftig doch, könnte ich mich schon einmischen, Debbie, ja, dann mach mal, dass Jesus wiederkommt. Ist ja völlig out of the box. Das ist so in göttlichen Regionen, da haben wir einfach keinen Zugriff drauf. Aber wenn wir über die Gegenwart sprechen, dann würde ich sagen, könnte man die Wirkung des Evangeliums als Vertiefung der Beziehung zwischen dir und Gott beschreiben. Und das ist so was Prozessmäßiges. Schritt für Schritt. Und Das ist ein bisschen schwieriger. Wie wirkt das Evangelium in hier und jetzt? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast. Wie wirkt das Evangelium in deinem Alltag? Wie bestimmt das Evangelium in deinem Alltag? Weil wenn du gottgemäß leben willst, dann heißt es ein Alltag, der durchdrungen ist von der Kraft des Evangeliums in jedem einzelnen Schritt. Das ist ein Leben, wie Gott sich's für dich gedacht hat. Und wie funktioniert es? Wie geht es? Die Fragen beantworte nicht alle ich heute Abend, da werden wir die Tage noch einiges drüber hören. Aber ich glaube, das ist das schwierigste Feld zum Einordnen. Und wir können ja mal versuchen, das so ein bisschen zu beantworten. Eine Antwort wäre, naja, die Bibel zeigt die Notwendigkeit. Die Bibel zeigt auf, wie Jesus es in Johannes 15, Vers 5 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles klar. Das heißt, wenn ich was tun will, was in Gottes Sinne ist, dann brauche ich Jesus. Das ist auf das gegenwärtige Leben bezogen. Oder 2. Petrus 1, Vers 3, da steht, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Okay, alles klar. Das heißt, Gott hat uns was geschenkt, damit wir so leben können, wie es ihm entspricht. Und das ist so, ja, was heißt das denn jetzt genau? Vertiefung der Gottesbeziehung habe ich vorhin genannt. Ah, es ist irgendwie so, es fühlt sich manchmal ja auch so gewöhnlich an, irgendwie zum Beispiel die Bibel lesen oder zu beten. Ist das jetzt schon, ist das, dass das Evangelium in mir wirkt oder nicht? Ich habe manchmal Gespräche mit Leuten oder auch, wenn ich mit Lichtgläubigen rede, manche würden sagen, ja, wozu brauchst du denn dafür Gott? Das sehe ich jetzt nicht so, dass da Gott notwendig ist in deinem Leben. Und dass die Frage nicht so leicht ist, wie wirkt das Evangelium in meinem Alltag, das sehen wir auch an so einem biblischen Phänomen, das ich jetzt mal Evangeliumsvergesslichkeit nenne. Also das Evangelium ist eigentlich gar nicht so nötig in meinem Alltag. Und ein Brief, der das unglaublich intensiv behandelt, ist der Galaterbrief. Da schreibt Paulus an mehreren Ecken den Galatern, hey, wieso habt ihr eigentlich das verpasst? Wieso seid ihr davon abgewichen, was ich euch eigentlich gesagt habe? Und da gibt's viele Stellen, zum Beispiel, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Er sagt so, ihr habt's doch gesehen, was Jesus eigentlich bedeutet. Und dann später wieder, nochmal, seid ihr so unverständig und ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Da kam irgendwas rein. Und im Petrusbrief wird es noch konkreter benannt. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Diese Dinge meinten Leben, so wie es Gott sich vorstellt, in Liebe mit anderen, in dem Wissen, dass ich selbst geliebt bin. Und wem diese Dinge fehlen, der hat was vergessen. Die Reinigung von seinen früheren Sünden, also die Kraft, wie das Evangelium an ihm gewirkt hat. Der hat es irgendwie aus den Augen verloren. Und aus den Stellen, das können wir dann auch noch an anderen Stellen erarbeiten, wird klar, es gibt wie so eine Art getäuschtes Evangeliumsverständnis, als würde da was verdreht werden, durcheinander gebracht werden. Und ist ja logisch, oder? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann glaubst du ja auch, dass es auch eine Gegenseite gibt, die dich von diesem Weg abbringen will. Und wenn die Kraft Gottes, die wir noch nicht mal erdenken können, theoretisch in dir am Werk ist, dann gibt es ja nichts Besseres, wie das zu vernebeln, das zu täuschen, dich davon irgendwie wegzukriegen. Weil wenn du ein Leben lebst, in dieser Kraft und aus dieser Kraft raus, das geht ja gar nicht, wenn ich von der Gegenseite drauf schaue. Tripp and Lane, die haben ein Buch geschrieben, das ich sehr wertvoll finde. Wen es mehr interessiert, kann auf mich zukommen, kann es euch auch weitergeben. Die schreiben, bis zu einem bestimmten Grad wissen wir alle, dass Christus unsere Identität, Bedeutung, Bestimmung, Hoffnung und unser Ziel sein muss. Doch unsere Selbstgerechtigkeit lässt sich nur schwer überwinden. Wir wollen im Mittelpunkt unserer Welt stehen und wir glauben, wir seien zu mehr Unabhängigkeit fähig, als geistlich dienlich ist. So neigen wir dazu, das Evangelium auf angenehme Elemente zu reduzieren, von denen keines der Botschaft der Gnade, die in Christus zu finden ist, gerecht wird. In dieser Evangeliumsvergesslichkeit wird das Evangelium reduziert. kleiner gemacht, unwichtiger, nur für einen gewissen Teil. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Vielleicht ist es bei dir dieser verzerrte Gefühlsanspruch. Also du hast den Eindruck, so wie du es vielleicht manchmal auf einer Freizeit oder bei einem Worship-Abend oder in einem besonderen Gespräch erlebt, dass dein Herz so schön warm wird und es so ist, als könntest du so Gott fast anfassen. Das ist ja auch ein wunderschönes Gefühl und darf auch voll dazugehören. Aber das setzt du so als Ideal. So, wenn ich wirklich gut mit Jesus unterwegs bin, dann kommt das bei raus. Ist aber völliger Quark, ist dir nirgends zugesagt. Und wenn du die biblischen Akteure dir mal anschaust, dann von Jesus über Paulus, über Petrus, haben die alle auch richtig durstige Zeiten, wo sie sich gerade noch so durchkämpfen. Lest mal ein paar Psalmen, wo sie warten, wo sie innerlich eher wie eine Wüste anfühlt, aber sie wissen trotzdem, dass es wahr ist. Also irgendwie, irgendwas hat dich da getäuscht. Und du fällst über diesen Stolperstein einer Gefühlsüberhöhung und drehst dich dabei mehr um dich und deine Gefühlswelt wie um das Evangelium. Oder ein überhöhter Community-Anspruch. Stolperstein-Gemeinschaft ist fies. Sowas Gutes wie Gemeinschaft kann auch ein Stolperstein sein, indem du sagst, ja, christliches Leben ist mir vor allem wichtig, dass ich so gute christliche Gemeinschaft erlebe. Das suche ich und da gehe ich hin und so weiter. Und du bist in einem Netzwerk und so weiter und so fort. Aber gefühlt hängt dein Glaube halt einfach nur daran, dass du gute, tragfähige Beziehungen kriegst. Und die kriegst du in manchen christlichen Kreisen auch auf echt wertvolle Weise. Aber wenn das zu hoch wird, dann ist es wieder eine Reduktion. Natürlich ist es was Wichtiges, aber es kann zu groß werden. Oder ein isolierter Theologieanspruch. Nur weil ich weiß, was in der Bibel steht, weil ich vielleicht sogar gut drüber lernen kann, das ist auch noch nicht die ganze Sache. Wissen kann ein Stolperstein werden, kann sich völlig überhöhen, kann sich völlig abheben. Und ein zu geringer Leistungsanspruch, das ist vielleicht einer der Stolpersteine, über die ich am meisten gestolpert bin. Das verwirrt dich vielleicht jetzt kurz. Vielleicht hättest du eher gedacht, ein zu hoher Leistungsanspruch. Aber ein zu geringer Leistungsanspruch, damit meine ich, dass Nachfolge und Leben mit Jesus für dich zumindest theoretisch machbar wird. Also vielleicht hast du so ein Ideal, wenn ich diesen und jenen Lebensbereich in Ordnung kriege, wenn ich ein guter Mitarbeiter bin, wenn ich mich einbringe, wenn ich regelmäßig meine Zeit mit Gott mache, vielleicht mir sogar manchmal einen Sabbat nehme, am Tag vielleicht sogar eine Stunde oder so. Und wenn ich die ganzen Felder so in Ordnung kriege, dann wird es eigentlich passen. Und deswegen kämpfst du auch die ganze Zeit an diesen Punkten, die Felder in Ordnung zu bringen. Aber es klappt halt nicht so. Aber trotzdem, das ganze Denken ist völlig daneben. Und manchmal habe ich den Eindruck, Nachfolge wird so, als wäre es völlig machbar, wenn man nur richtig diszipliniert genug wäre. Ich weiß noch mal, da hatte ich ein Gespräch mit Jojo, keine Ahnung, ob du das noch weißt. Die hat an derselben Uni studiert wie ich eine Weile. Und da waren wir im Zug, da hat sie mich mal gefragt, wie es mir so geht. Und das war eine Phase, da habe ich so ein paar von meinen großen Lebensbaustellen in den Griff gekriegt. Hatte auch so eine Phase, da das richtige Flow, dass ich mir jeden Tag eine Stunde mit Gott nehme und so mindestens. Und auch eine Gebetsliste gemacht, war so richtig on fire. So ein paar, wie gesagt, Großbaustellen weg. Und dann habe ich, glaube ich, zu ihr irgendwie sowas gesagt. Boah, ich feiere es gerade voll, wie Gott an mir wirkt und so. Und ich glaube, wenn das jetzt noch so ein bisschen weitergeht, dann passt bald alles. Und ich war voll drin so. Es war richtig schön, ich war richtig glücklich. Vielleicht kennst du das auch, du bist so richtig glücklich, wenn deine ganzen 5 Punkte so passen. Denkst du, ja Mann, passt voll. Jetzt bin ich endlich mal in der Spur, so wie es auf einer christlichen Freizeit oder so läuft. Und Jojo war dann so kritisch, sie hat es nicht ganz so klar rausgehauen, aber in den Rückfragen habe ich es gemerkt, dass sie eher kritisch, mich hat es völlig verwirrt zu dem Zeitpunkt, warum sie denn so kritisch ist. Ich fand eigentlich alles ziemlich cool zu der Zeit. Aber war völlig reduziert. Es war ein völlig schräges Bild von Nachfolge und was Nachfolge sein kann und ein viel zu geringer Leistungsanspruch. Denn zentral für das Evangelium ist zu verstehen, was ist eigentlich Gottes Anspruch? Und was ist meine Unfähigkeit? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir nehmen noch eins dazu. Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal so genau überlegt hast und auf dein Leben angewendet. Du sollst andere lieben, so wie Jesus liebt. Das heißt, unterm Strich, du sollst in göttlicher Qualität lieben. Jetzt, was wir auch schon nicht alle schaffen, aber jetzt könnten wir ja versuchen, so einen Tag richtig nett zu sein. Das, weil es halt als liebevoll gilt in christlicher Community oder in dieser Welt insgesamt. Du könntest versuchen, einen Tag richtig nett zu sein. Vielleicht schaffst du es dann. Aber selbst dann bist du ja noch ewig weit weg von göttlicher Liebesqualität. Ich weiß nicht, ob es uns klar ist, was Jesus da sagt. Er sagt so, hey, du sollst lieben, so wie ich lieb. Er reißt die Latte so unfassbar hoch. Und in Matthäus 5 genauso. Sei vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Und das meint nicht nur, dass du Kind Gottes wirst und gerecht gesprochen bist. Nein, das ist auch der Anspruch an dein Leben und an jeden Tag und an alles, was du machst. Und Wandel im Geist ist im Prinzip nur eine andere Perspektive auf diese Themen. Man könnte auch noch neben Gott lieben und Menschen lieben. Oder in völliger Innigkeit, in völliger Einheit mit Gott leben, so könnte man es auch beschreiben. Im Glauben wandeln, es gibt so verschiedene Formulierungen für das, aber wie machst du das denn im Geist wandeln? Das ist ja nicht dein Geist, also du hast gar keinen Zugriff darüber. Es ist völlig, wie die anderen Dinge auch, eigentlich, wenn wir es ein bisschen tiefer verstehen, ist es auch völlig out of the box. Es ist nicht dein Zugriffsbereich. Du kannst es nicht. Und wir gehen einen Step tiefer rein, damit du das verstehst. Lieben, wie Jesus liebt, heißt, jeder Blick, jede Handlung und alles, wie du mit Menschen umgehst, ist durchdrungen von Liebe. Und zwar gegenüber allen Menschen. Und dabei bist du bereit, alles herzugeben. Und jetzt überleg mal, welche Gedanken du bisher allein in den paar Stunden, die du hier warst, über andere Leute hier drin hattest. Und dann frag dich mal, wie viel davon war von göttlicher Liebe durchdrungen? Und wie viel war vielleicht einfach neutral, das kann man mal noch so stehen lassen. Und wie viel ist am Ende eigentlich nur egoistisch? Oh, in welcher Kleingruppe bin ich? Wie sind die Leute? Ist es gut so? Ist es nicht so gut? Wer von euch kam an einen Kleingruppentisch und hat gedacht, ihr müsst euch nicht melden? Okay, cool, 4, 5 neue Leute. Vielleicht kann ich denen jetzt dienen in cooler Weise und was reinbringen für die. Ich glaube, es sind erschwindend wenig von euch, die sich so an den Kleingruppentisch gedacht haben, aber das wäre liebevoll. Und wenn du das nicht hast, dann bist du ohne Liebe. Und wenn du ohne Liebe bist, dann bist du wie so ein nervig klingendes Erz, wie so eine Metallplatte, die einfach so blöd scheppert. Man könnte sagen, sowas irgendwie, immer so, so klingst du dann, laut dem Korintherbrief. Und mehr nett, so klingt dann dein Leben, einfach nur. So, und wenn du jetzt noch deinen letzten Tag, deine letzte Woche und vielleicht dein letztes Jahr durchgehst, dann merkst du auf einmal, und ich hoffe, du kriegst es hin, wie verdammt schlecht bin ich eigentlich. Wie fehlerhaft. Wie unwürdig ist mein Leben im Vergleich zu der Herrlichkeit dieses Gottes. Wie durchzogen von Sünde, die schon allein in dem Wort Egoismus tausendfache Treffer hat. Weil unser ganzes Wesen durchdrungen und so angelegt ist, dass wir uns ständig und bei so vielem einfach um uns kreisen. Einfach um uns. Und das gilt für dein Leben im Hier und Jetzt. Für das, wie wir unterwegs sind. Ich kann nicht in Jesus oder im Geist göttlich leben. Ich habe weder die Verfügbarkeit über diese Kraft und die Macht, noch zeigt mein Leben das in irgendeiner Weise, zumindest meins nicht. Eine ganz wichtige Sache, die ich in diesem Studium gecheckt habe und glücklicherweise bin ich nicht bei diesem Gespräch mit Jojo damals stehen geblieben, ist, krass Tobi, wie vermurkst bist du eigentlich? und wie tief in dein ganzes Sein hineingeht, diese Ich-Zentriertheit, dieser Nichtblick auf Gott, dieses Lieblose, dieses um dich Kreisende. So tief, dass ich selbst in alles Schöne mit reindrücken will. Zu verstehen, dass das Ausmaß der Sünde in deinem Leben so unfassbar riesig ist und sich in dein ganzes Sein hineinzieht und in alles reindrücken will. Und dass dabei, das habt ihr schon gemerkt, nicht irgendwie so ein paar äußerliche Sünden, so die Klassiker, an denen man arbeiten kann, die man vielleicht in den Griff kriegen kann oder so, sondern das viel zentraler eigentlich ist, was dein Herz für ein Murks macht. Nämlich darum geht's in der Bibel im Kern. So, wenn du jemand belügst, ist es einfach ein was aus deinem Herz rauskommt. Und wenn du was stiehlst und wenn du lästerst und wenn du sehr stolz bist und wenn du andere so ablassend behandelst oder wenn du irgendwo im sexuellen Bereich komisch unterwegs bist oder die Anerkennung auf komischen Wegen suchst oder, dann sind es einfach nur die Bereiche, die aus deinem Herz rauskommen. Aber diese Not, dieses Ausmaß der Sünde, diese Not, die mein Herz hat, so einen ständigen Hang dazu, das zu checken ist wichtig und dass ich dem nicht allein widerstehen kann. Können wir nicht. Wir haben nicht die Macht und nicht die Kraft, weil es ist unser ganzes altes Sein, das davon durchzogen ist. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein Dauerwunder. Und ich mag das Wort deswegen, weil es was Dauerhaftes ist, was ich die ganze Zeit brauche. Und ein Wunder, was größer ist, wie was ich mir denken kann, was größer ist, was ich mir vorstellen kann. Wir Christen fangen ja oft an zu beten, wenn irgendjemand eine schwere Krankheit hat, dann erhöht sich so die Gebetszeit einer Gemeinde auf einmal in den Wochen, wo sie für die Person beten. Aber wenn du verstanden hast, wie es eigentlich um dich steht und was Gottes Anspruch ist und was Gott eigentlich von dir will, weißt du, dann kannst du die ganze Zeit um Wunder beten. Nämlich um das Wunder, dass Gott sich mit deinem Leben verbindet und durch dich göttlich wirkt. Weil ohne das geht's gar nicht. Du brauchst viel mehr Hilfe, wie du im Moment denkst und ich auch. Letztes Zitat, auch von Tripp & Lane. Wenn wir vergessen, wie hoffnungslos unser Zustand wirklich ist, wird christliche Aktivität zum Ersatz für ein inniges Vertrauen auf Christus und seine Gnade. Wir sind für Veränderungen der Welt begeisterter als für die radikalen Veränderungen des Herzens und des Lebens, die das Evangelium verheißt. Wenn Christus in unserem Herzen wohnt, es ist unangenehm, sich selbst als bedürftig und schwach zu sehen, aber wir sind es. Und genau das ist der Grund, warum Christus die einzige Antwort ist. Es war und ist immer noch ein krasser Kampf um mein Ego gewesen. Ein Teil von uns will das nicht. Wir wollen nicht abhängig, bedürftig und schwach sein. Aber es ist der Schlüssel, dass ein Retter in deinem Leben wirkt und sich ausbreitet. Dieses ganz, ganz tiefe Grundverständnis von Jesus, ich brauche dich, weil ich bin zu einem göttlichen Leben berufen und das kann ich nicht. Das kann ich äußerlich nachmachen, aber niemals mit echter Kraft. Und deswegen brauchst du Gott an jedem Tag, in jeder Minute, in jeder Sekunde. Und jetzt stell dich zum Ende von der Andacht mal neben Petrus auf dieses Fischerboot. Und dann stell dir vor, Jesus, der Sohn Gottes, steht einfach da in all seiner Herrlichkeit und Schönheit. Und du hast so ähnlich wie Petrus gecheckt, wow, wie groß ist dieser Gott? Und dann hörst du Petrus sagen, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dann glaube ich, wenn du Gott beim Wort nimmst, dann ist es ein ganz wichtiger Schritt für dein Leben, dass du jetzt flüsterst, und ja, ich bin auch ein sündiger Mensch und ich passe hier nicht hin. Ich habe hier eigentlich gar nichts verloren. Und vielleicht fühlst du ja manchmal auch den Schmerz, diesen Schmerz, dieses, Jesus, eigentlich solltest du weggehen von mir. Es passt einfach nicht. den Schmerz, den Petrus gespürt hat. Gestern Abend habe ich den Schmerz intensiv gespürt. Einen ganz üblen Abend, ganz schlechten Vibes, den ich viel Raum gegeben habe. Ungutes auch mit Anna umgegangen, meine Gedankenwelt. Und kennt ihr das manchmal? Das gefühlte 20 Möglichkeiten, wo ich wusste, das ist scheiße, was du gerade machst, Tobi. Und da ist die Wahrheit. Geh einfach dahin. Und ich wollte einfach nicht. Kein Bock drauf. Und dann passt es, dass Jesus da ist. Aber nicht nur in so Momenten, sondern auch immer so, wie wenn ich jetzt drüber nachdenke, vertieft, dann stelle ich fest, es passt eigentlich nicht. Da ist so viel Müll. Es passt nicht. Aber jetzt schauen wir in einem letzten Punkt kurz auf die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, wenn du da auf diesem Fischerboot stehst und eigentlich sagst, geh weg. Dann gilt einfach, Jesus bleibt. Bei Petrus in all seiner Sünde, bei mir und bei dir in all unserer Sünde, Jesus bleibt, befreit, versöhnt, erneuert, verändert. Jesus bleibt einfach. Ich bete. Jesus, und es ist für mich unvorstellbar, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wie herrlich, wie schön, wie heilig und wie liebevoll du bist. Und wie viel von meinem Handeln immer noch so daneben ist. Ich danke dir so für jeden einzelnen von uns, den du zu deinem Kind gemacht hast und dem du deine Gerechtigkeit und Heiligkeit geschenkt hast. Aber du siehst, wir alle miteinander, so wie wir Tag für Tag leben, da ist so viel Lieblosigkeit, da ist so viel Egoismus und so viel, was daneben ist. Und deswegen bitte ich dich dafür, dass wir eine Gemeinschaft sein dürfen, die uns gegenseitig darauf aufmerksam macht, klammer dich an Jesus, vertraue auf Jesus, schenk es in uns, dass wir in Tiefe verstehen, wie sehr wir dich brauchen, dass wir gerne mehr anfangen, mit den ganzen komischen Sachen irgendwie was selber zu machen, nachzumachen oder sonst was, sondern dass alles aufbaut aus diesem, wir brauchen dich. Ich danke dir, dass du bleibst. Es ist so liebevoll, dass du uns liebst, dass du von keiner einzelnen Sünde überfordert bist, dass du unser Herz tiefer kennst, auch in all seiner Schlechtigkeit wie wir selber, und dass du einfach bleibst. Ich preise dich ja dafür, für uns tiefer hinein in diesen Tagen, in diese Schönheit abhängig und erlöst von dir Tag für Tag zu leben und was das dann auch ganz konkret heißt. Amen.